Deutschlandfunk, Bücher für junge Leser.
Mit Tanja Lieske. Willkommen zu einem Büchermarkt für junge Leser, in dem wir über eine Jungsfreundschaft sprechen. Wir haben die Geschichte vom weißen Wal Moby Dick einmal anders erzählt vor uns liegen. Wir sprechen auch über den Abwurf der Atombombe über Hiroshima 1945 und zuletzt über berühmte Migrantinnen. Die Autoren der Bücher, die wir heute vorstellen, sind Kim Phobos-Aukeson, Luis Sepúlveda, Carrie Drury und Elena Favilli. Und mir zugeschaltet sind für dieses Gespräch die beiden Kritiker Silvia Schwab. Sie sitzt im Studio und Tilman Spreckelsen telefoniert von zu Hause. Herzlich willkommen. Wir beginnen mit einem Buch, das man als Lausebengel-Geschichte bezeichnen kann. Hugo und Hassan sind unterwegs in diesem Comic des dänischen Autorenduos Kim Phobos-Aukeson und Rasmus Bregenøy. Von ihm sind die Illustrationen. Herr Spreckelsen, Hugo und Hassan, was sind das für zwei?
Ja, eines Tages steht Hassan im Hof. Das ist nicht irgendein Tag, sondern ein besonders grauer, findet zumindest Hugo, der mit seiner Mutter hier wohnt. Gerade hat sie ihm sein Fahrrad repariert, aber fahren darf er damit nicht. Wenigstens nicht draußen auf der Straße. Zu gefährlich, findet seine Mutter. Hugo kann doch auf dem Hof rumfahren, findet sie. Und er antwortet, klar, Mama, super spannend, auf dem blöden Loserhof rumzukurven, wo es nur alte Leute, Kinderwagen und Hunde gibt. Aber dann gibt es eben plötzlich auch noch Hassan, den gleichaltrigen Jungen, der just an diesem Tag mit seiner Familie hier einzieht. Die Autoren haben eine Art Comic-Roman geschrieben oder, wenn man will, auch eine Sammlung von Comic-Kurzgeschichten. Hugo und Hassan hängen miteinander bei Online-Spielen ab. Sie entwickeln ein Geschäftsmodell, das auf dem Weiterverkauf von Süßigkeiten basiert, gehen miteinander ins Schwimmbad, spielen Fußball oder sind irritiert über den neuen Freund von Hugos Mutter. In all dem entsteht zusammengenommen nicht nur ein Bild einer jungen Freundschaft, sondern auch das von einem Ausschnitt unserer Welt.
Fangen wir mal mit der Jungsfreundschaft an. Was macht die denn aus? Die sind ja schon ziemlich scharf drauf, die beiden, Herr Spreckelsen.
Ja, das kann man wohl sagen. Also der eine sagt Loser, der andere sagt selber Loser. Und so geht das dann beim Kennenlernen hin und her, aber doch sehr ausdauernd. Aber das Besondere ist eben tatsächlich, dass da zwei Jungen sind, aus unterschiedlichen Kulturkreisen offenbar, aber zwei Jungen, die einer Welt von lauter langweiligen Erwachsenen gegenüberstehen. Und so ist eben das, was die beiden verbindet, was diese Jungenfreundschaft ausmacht, eben in hohem Maße die Sprache, die Bereitschaft, einen gemeinsamen Code sozusagen zu benutzen. Und darin schwelgen die beiden Urheber des Buches dann auch sehr.
Ganz gewaltfrei ist es nicht. Hin und wieder gibt es eine Prügelei. Frau Schwab, wie hat Ihnen das Ganze gefallen?
Also mir hat es insgesamt sehr, sehr gut gefallen. Und das sind die verschiedenen kleinen Geschichten, die ja immer nach so einem gewissen Witzprinzip funktionieren. Da wird ein langer Anlauf genommen. Die beiden haben Riesenpläne, haben Riesenmundwerk. Die schaffen so richtig Erwartungen beim Leser. Und nachher gibt es dann meistens auch irgendeine Art von Bauchlandung. Also das ist oft ähnlich aufgebaut. Aber was mir auch gut gefällt, ist einfach die Machart. Also das sind diese Panels, wie die Seiten aufgeteilt sind. Das hat sehr viel Lebendigkeit, viel Schmiss, viel Frechheit. Und wenn es ein Ding gibt, aber das mache ich jetzt ganz kurz, wo ich dann doch dran kratzen würde, so ein bisschen, das wäre dann die Sprache, die mir manchmal dann doch eine Grenze überschreitet.
Mögen Sie das ausführen? Was hat Sie da gestört?
Ja, nur, ich meine, die üblichen, Tilman Spreckelsen sagt ja schon, die beiden, die raufen sich, die machen sich auch unbeliebt in ihrer Umgebung, im Schwimmbad, beim Bademeister und so weiter. Und dass man da redet über, was weiß ich, Dumpfbacke, Hosenscheiße, Runzelrentler, das finde ich noch vertretbar. Aber dann kommen so zwei Begriffe, da denke ich, die fick dich ins Knie und Nazi-Bademeister. Da habe ich den Eindruck, dass diese beiden Autoren so ein bisschen die Elterngeneration ansprechen. Und das sind ja wiederum die Kinder der 68er und sagen, guckt mal, was wir cool sind. Ja, und sich da so ein bisschen anbiedern. Und das hätte ich nicht gebraucht. Das finde ich fast so ein bisschen Kraftmeierei, wie die beiden Jungs das ja auch machen.
Naja, Kraftmeierei, das trifft sich natürlich genau. Aber Kraftmeierei hat ja immer auch ganz und viel zu tun mit einer gewissen Unsicherheit oder doch zumindest dem Versuch, irgendwo einen besonderen Platz zu finden. Und zwar nicht einen Platz in der Gesellschaft, sondern innerhalb der Gesellschaft einen besonderen Platz. Und das wird eben hier auch durch die eigene Sprache der beiden ausgedrückt. Das wird dann eben mit einer speziellen Sprache ausgedrückt, die der aller, die sie umgeben, entgegengesetzt steht. Ich weiß nicht, ob die beiden Beispiele, die Sie da genannt haben, Frau Schwab, ob die jetzt wirklich so gewaltig über das hinausgehen, was heute vermutlich Jugendliche in dem Alter so sagen, oder ob das die Stillage gar so doll verfehlt. Da müsste man sich dann eigentlich auch nochmal die Übersetzung angucken, was da im Original steht.
Das schaffen wir hier an dieser Stelle nicht. Wir können aber festhalten, viel zu lachen, viel zu entdecken. Vielleicht auch der ein oder andere Punkt, den wir anders gelöst hätten. Bei Kim Fupz Aakeson und Rasmus Bregenøy. Franziska Gehm hat aus dem Dänischen übersetzt. Hugo und Hassan heißen die beiden Maulhelden. Erschienen ist das Ganze im Verlag Klett Kinderbuch. 104 Seiten, 15 Euro. Unser nächstes Buch ist ein Kinderbuch. Der Autor ist Luis Sepúlveda, 1949 in Chile geboren. Und in diesem Frühjahr ist er den Folgen einer Covid-19-Erkrankung erlegen. Sepúlveda gehörte in seiner Jugend der Kommunistischen Partei Chiles an. Er war Leibwächter von Salvador Allende und hat nach dem Militärputsch im Exil gelebt, unter anderem sehr lange in Deutschland, später auch in Frankreich und in Spanien. Zeit seines Lebens hat dieser politisch sehr umtriebige Autor sich auch mit ökologischen Themen befasst, mit der Abholzung der Amazonaswälder und mit dem Schutz von Tieren, besonders von Walen. Ja, und das zuletzt genannte Thema finden wir nun auch in diesem Kinderbuch, das vor uns liegt. Der weiße Wal erzählt seine Geschichte. Was für eine Geschichte ist das?
Ja, das ist ja ein fantastischer Titel. Ein Wal kann eigentlich nicht erzählen, aber es beginnt mit einer ganz realistischen Episode. Da wird im Sommer 2014 in Südchile ein riesiger, veränderter, weißer Pottwal angeschwemmt. Und ein kleiner Junge, der das mit dem Erzähler zusammen beobachtet, schenkt dem Erzähler eine Muschel. Und aus dieser Muschel heraus erzählt nun dieser verstorbene Wal seine Geschichte und vieles mehr. Und da erzählt er von seinem Aufwachsen in der tiefen Stille des Meeres, von der Eroberung der Meere durch europäische Walfänger, dann von den Ritualen und Mythen der Lafkensche, das ist die indigene Bevölkerung Chiles. Und die lebt im Einklang mit der Natur und mit dem Meer. Und da spielen auch Wale eine sehr wichtige Rolle in den Todesmythen. Und der weiße Wal hat eben eine ganz besondere Rolle gespielt als Beschützer und Wächter dieser Lafkensche. Er hat dann eines Tages als Wächter und Beschützer ein Walweibchen verteidigt gegen ein Walfängerschiff, hat schrecklich brutal da herumgetobt und wurde irgendwann Mocha Dick bzw. später Moby Dick genannt. Und mit diesem Namen ist er dann in die Weltliteratur eingestiegen.
Okay, also da verschmelzen zwei Geschichten. Die Geschichte des gejagten weißen Wals Moby Dick von Herman Melville und ein wichtiger Mythos der Lafkensche, der mit der Passage von Leben und Tod zu tun hat. Wie gelungen ist denn diese Verschmelzung für Sie, Frau Schwab?
Also ich finde das sehr, sehr gut gelungen, weil man spürt eigentlich gar nicht diese Nahtstellen mehr. Es ist einerseits ja eine realistische Geschichte, realistisch im Sinne von könnte sein. Dieser Wal ist 2014 gestrandet, war dann erst gestorben durch viele Harpunen. Dann kommt dazu diese Ebene der Mythen der Lafkensche, in denen dieser Wal eben eine sehr tragende Rolle spielt. Dann kommen die Anspielungen auf den Roman, übrigens auf auch christliche Motive wie das Paradies oder dann auf antike Motive. Und ich finde, das ist alles ja sehr gekonnt, sehr behutsam und ja sehr schön ineinander gefädelt.
Ich kann da leider nicht so ganz mit. Also mir ist dieser Wal, der dann erzählt, ist mir insgesamt doch ein sehr menschlicher Wal geworden. Also der schwimmt darum, bewundert den Mut des Menschen, weiß ganz genau Bescheid darüber, wie so ein Segelschiff funktioniert und beobachtet das alles quasi wie ein, fast schon wie ein Reporter. Das ist mir alles doch sehr, sehr dicht am menschlichen Bewusstsein. Natürlich, wenn dann so ein Wal sagt, die unendliche Einsamkeit des Ozeans, dann frage ich mich doch, sieht der Wal überhaupt seinen Lebensraum so? Klar, wir sehen den. Wir sehen eine unendliche Einsamkeit im Ozean. Aber ich frage mich, ob unendlich und Einsamkeit überhaupt Kategorien Personenwahl.
Ich glaube, wir haben aber es ja auch nicht mit einem Biologiebuch zu tun. Wir haben es mit einer Geschichte, mit einem Märchen zu tun. Auch diese Rahmenebene ist eine Märchenebene mit der Muschel. Und dieser Wal kam mir vor wie so ein alter Lafkenscher Häuptling, der vielleicht am Feuer sitzt und seine Geschichte erzählt. Gravitätisch, selbstbewusst, klug, manchmal auch ein bisschen altbacken, aber so einer, der Respekt ja nicht nur erwartet, sondern auch Respekt bekommt aufgrund dessen, was er erzählt und wie er erzählt.
Aber bekommt denn der Wal Respekt, wenn wir die Perspektive schon umdrehen? Was ich ungeheuer spannend finde, und das hat es ja ein paar Mal gegeben in letzter Zeit, dass man bei bekannten Stoffen der Weltliteratur einfach die Perspektive umgedreht hat und gesagt hat, so, und jetzt kommt der zu Wort, der sonst immer stumm ist. Und jetzt spricht eben Moby Dick. Und dann redet dieser Wal, aber sie haben das wunderbar gekennzeichnet, wie so ein alter Häuptling am Feuer und erzählt so ein bisschen was von früher. Und da finde ich, ist eine ungeheure Chance verschenkt, wenn er schon so dicht dran geht und sagt, dieser Wal erzählt quasi nur über Blicke, über seine großen Walaugen und wir lesen darin seine Geschichte. Warum kann dann nicht ein bisschen mehr Walperspektive und Walweltsicht da auf uns kommen? Da muss ich sagen, da war ich wirklich sehr enttäuscht.
Nun gibt es ja noch eine andere Ebene, die wir als Leser heute im Blick haben. Es ist viel vom Tod die Rede und es ist tatsächlich das letzte Kinderbuch von Luis Sepúlveda. Hm. Hat diese Ebene für Sie eine Rolle gespielt?
Natürlich. Ich meine, das ist fast das zentrale Thema. Dieser Wal ist ja der Beschützer von vier alten Walfrauen, die die Toten der Lafkensche auf eine Insel hinübertragen. Also er ist sozusagen zwischen Leben und Tod ein Beschützer und Hüter. Und diese Walfrauen werden von den Walfängern getötet. Die ganze Zukunft der Lafkensche ist damit in Frage gestellt. Sie verlieren ihre Mythen, sie verlieren ihre Geschichte, sie verlieren ihre Zukunft. Da hört man natürlich Sepúlveda und mit seinen vielen Umwelt- und ja, Naturthemen.
Hier verschmilzt also Persönliches mit dem Literarischen, mit Mythischem und mit einer großen Geschichte der Weltliteratur. Man kann unterschiedlicher Meinung sein, das haben wir auch gehört. Über das Buch Der weiße Wal erzählt seine Geschichte von Luis Sepúlveda. Simona Mulazzani hat illustriert. Willi Zurbrüggen hat aus dem Spanischen übersetzt. Erschienen im Sauerländer Buchverlag. 96 Seiten, 12 Euro. Die Stimmung ist etwas ernst und das bleibt wahrscheinlich auch noch eine Weile so. Zum Jugendbuch des Monats November hat die Deutsche Akademie für Kinder- und Jugendliteratur in Volkach den Roman Der letzte Papierkranich der britischen Autorin Carrie Drury gewählt. Es geht in diesem Roman um den Abwurf der Atombombe über Hiroshima im August 1945 in Japan. Und es ist aber auch ein Roman, der viele Jahrzehnte später erst beginnt. Wer erzählt und was wird da erzählt, Herr Spreckelsen?
Ja, das ist ein Roman auf zwei Ebenen. Der eine eben spielt in unserer Gegenwart oder jedenfalls fast im Jahr 2018 in Japan. Das Mädchen Mizuki ist die Erzählerin von diesem Teil des Romans. Die macht sich also Sorgen um ihren Großvater Ichiro, der nach dem Tod der Großmutter in eine Art Depression verfällt und immer wieder sagt, er sei doch ein schlechter Mensch. Und dann erzählt eben dieser Großvater der Enkelin, was er im Sommer 1945 in Hiroshima erlebt hat. Und das ist dann der Mittelteil dieses Romans, bevor Mizuki am Ende wieder aus der Gegenwart erzählt. Damals war Ichiro ein junger Mann, der am Tag des Abwurfs der Atombombe auf Hiroshima gerade bei einem Freund ist, bei Hiro. Beide erleiden schlimme Verletzungen und irren durch die zerstörte Stadt, um Hiros Schwester Kaiko zu suchen. Sie finden sie schließlich. Aber auf der Flucht vor dem großen Brand, der in Hiroshima wütet, kommt eben dieser Hiro ums Leben. Und Ichiro, der Großvater der Rahmenhandlung also, verspricht diesem Freund kurz vor dessen Tod noch auf die fünfjährige Kaiko aufzupassen. Um dieses Versprechen geht es ihm, wenn er sich dann noch 70 Jahre später als schlechten Menschen anklagt.
Genau, also das große Subthema ist die Schuld. Wir finden zwischen den verschiedenen Kapiteln Kreise, rote Kalligraphiekreise. Die Illustratorin ist übrigens in Japan geboren, Natsuko Seki. Und in einem dieser Kreise steht, für viele ist Schmerz die gerechte, akzeptierte Strafe ihrer Schuld. Das zeigt uns wahrscheinlich die Innenwelt dieses Großvaters. Ja, jetzt frage ich einfach mal ihre Gefühle ab. Wie sehr hat sie das ergriffen? Vielleicht Frau Schwab zuerst.
Also mich hat das schon sehr beschäftigt. Ich meine, einerseits Schuld, von Schuld können wir eigentlich aus unserer Perspektive heute gar nicht reden. Wir würden eher sagen, das ist ein Held gewesen, der hat dieses Kind kilometerweit durch den Schrecken und das Grauen, durch Feuer und Wasser getragen. Er hat es gerettet und eben zum Schluss, weil er selber so schwer verletzt wurde, nicht dort abholen können, wo er es hat sitzen lassen müssen. Also individuelle Schuld, würde ich sagen, gibt es gar nicht, aber es gibt so eine Art Schicksalsschuld. Und wenn er dieses Gefühl nicht fühlen würde, wenn er nicht tief überzeugt wäre, dass er schuldig ist, hätten wir ja diesen ganzen Roman nicht.
Das Besondere an diesem Roman ist auch für mich, dass man dieser Aussage, ich bin schuldig, so nicht zustimmt, dass man es aber trotzdem sehr stark empfindet. Herr Spreckelsen, wie ist Ihnen das gegangen?
Ich denke auch. Er fragt sich natürlich, wie das vermutlich ganz viele Überlebende tun. Warum habe gerade ich überlebt? Bin ich nicht irgendwie schuldig, denn all die anderen sind ja gestorben? Und dann sagt er sich, nein, offenbar habe ich überlebt, um mich um dieses kleine Mädchen zu kümmern. Und da beginnt dann natürlich die immense Tragik, dass er nicht in der Lage ist, dieses Kind dann am Ende tatsächlich zu behüten oder noch weiter zu behüten. Und das ist das, was er sich als Schuld anrechnet. Er sagt, ich habe eine Aufgabe gehabt und ich habe diese Aufgabe nicht erfüllt.
Der Roman ist in der Gegenwart und in der Vergangenheit erzählt. Und es gibt auch zwei verschiedene Genres, nämlich Prosa und die Lyrik. Die Lyrik Verse, also freie Verse jeweils für die Gegenwartsebene. Was bringt uns das denn noch, Herr Spreckelsen?
Also ich glaube, wir haben es ja gerade erlebt mit dem Deutschen Buchpreis für Anne Webers Versepos Annette. Heldinnen-Epos, also das greift ja eine Entwicklung auf, die schon länger gerade in der Jugendliteratur zu spüren ist, nämlich freie Verse sind sehr häufig. Und die werden sehr häufig gerade heute eingesetzt, um Gegenwärtigkeit so ein klein wenig zu transzendieren. Und das ist, glaube ich, genau hier diese Funktion. Ich finde diese Verse übrigens tatsächlich den am wenigsten gelungenen Teil eines ansonsten wirklich sehr gelungenen Buches. Aber es ist deutlich, es wird eingesetzt zur Absetzung, denn die Enkelin natürlich, sie war nicht dabei, sie hat große Mühe, sich das alles überhaupt vorzustellen. Und die Unmittelbarkeit der Prosa des Großvaters, des erinnernden Großvaters, steht dem entgegen. Und das ist genau richtig so.
Es ist ein tolles Buch, darauf einigen wir uns sicher, zu Recht ausgezeichnet von Carrie Drury, Der letzte Papierkranich. Eine Geschichte aus Hiroshima. Die Illustrationen sind von Natsuko Seki. Meritxell Janina Piel hat aus dem Englischen übersetzt und erschienen ist es im Arktis Verlag in Hamburg. 272 Seiten, kosten 19 Euro. Und damit sind wir auch schon bei unserem letzten Titel heute. Die Goodnight Stories for Rebel Girls der Journalistin Elena Favilli. Diese Goodnight Stories erfreuen schon seit einiger Zeit sehr viele Menschen. Buchhändler, Leserinnen, Rezensenten. Nach Band 1 und 2, in denen jeweils ein kurzer biografischer Text zu berühmten Frauen wie Oprah Winfrey, J.K. Rowling oder Ruth Bader Ginsburg gegeben wird, begleitet von jeweils einem großflächigen farbenfrohen Porträt. Nach all dem sind wir jetzt bei den Migrantinnen. 100 Migrantinnen, die die Welt verändern. Wo kommen die denn her, Frau Schwab, diese Migrantinnen?
Ja, die kommen von überall her und gehen, da könnte man jetzt eine kleine Statistik aufmachen, die habe ich auch für mich mal gemacht, die gehen vor allem in den Westen, also in die USA. Außergewöhnlich ist ja, dass wir hier eben zum ersten Mal bei diesem dritten Band der 100 außergewöhnlichen Frauen dieses Auswahlkriterium haben. Also ich nenne vielleicht nur noch mal ein paar bekannte Namen. Das ist Hannah Arendt, Josephine Baker, Golda Meir, Elisabeth Kübler-Ross. Es gibt Frauen, bei denen einem gar nicht bewusst war, dass sie Migrantin waren. Es gibt andere, bei denen wusste man das. Die kommen aus allen Nationen, Berufen, Zeitaltern. Und eben auch hier nach einem ziemlich kurzen Porträt auf der gegenüberliegenden Seite dann wieder ein künstlerisches Porträt, also ein gemaltes Porträt.
Wie viele und welche Frauen kannten Sie denn tatsächlich? Sie haben jetzt die ganz berühmten Namen genannt.
Ja. Also ich muss ehrlich zugeben, ich habe ich sage es jetzt, ich kannte 9. Also ich kannte 9 Namen, zu denen ich jeweils auch direkt ein paar Stichworte hätte sagen können. Der ein oder andere Name, den hat man dann im Hinterkopf, aber ist nicht mehr ganz sicher, was war das jetzt eigentlich. Was ich auch interessant war übrigens, dass ich gar nicht immer wusste, dass das Migrantinnen waren. Und ich habe natürlich auch ein paar Entdeckungen gemacht von Frauen, die ich eben nicht kannte, aber auch eine Menge, wo ich denke, da lohnt es sich dann doch auch nochmal genauer hinzugucken.
Ja, das sehe ich ganz genauso. Also ich kannte auch sehr wenige von denen und habe mit großem Interesse dann verschiedene Lebensläufe gelesen. Insgesamt, das ist ja ein Format, Sie haben es ja zu Recht gesagt, das ist jetzt schon der dritte Band dieser Reihe. Das hat sehr rasch Nachahmer gefunden. Also wir können auch von Jungs lesen, die es wagen, anders zu sein, und von Jugendlichen, die die Welt retten und so weiter. Das Format hat sich offenbar als ausgesprochen attraktiv erwiesen, auch für andere Verlage. Und ich muss sagen, ich hadere ein klein wenig damit, dass ich interessante Lebensläufe bekomme und mich immer frage, ich wüsste gerne sehr viel mehr darüber, ob diese Texte nicht einfach arg kurz sind. Und ich glaube auch gar nicht, dass man da sagen kann, naja, das sind wieder die Erwachsenen, die es dann genauer wissen wollen. Ich glaube, Kinder wollen es auch genau wissen. Natürlich wollen es genau wissen. Wenn dann auch noch hinzukommt, dass die Auswahl dann ja sympathischerweise, aber doch etwas beliebigerweise eben nicht so wahnsinnig scharf trennt zwischen weltbewegenden Dingen, die gemacht worden sind, oder eben kleine Schritte, die ganz genauso wichtig sind, hat es dann manchmal ein klein wenig den Eindruck vermittelt, dass man nicht ganz genau weiß, was qualifiziert eigentlich einen Menschen mehr als anderen, eine Frau, ein Mädchen mehr als andere, in dieses Buch aufgenommen zu werden.
Ja, ich glaube, 2 Dinge muss man dazu sagen. Das eine ist die Auswahl, die ja wohl sehr stark auch dadurch zustande kam, dass Leserinnen der früheren Bücher Vorschläge gemacht haben. Und die kamen aus der ganzen Welt. Und da kam dann eben die Köchin aus Indien, die nach England gegangen ist. Oder die, was weiß ich, aus Tänzerin von sowieso, die dann dort und dorthin gegangen ist. Also das waren zum Teil eben sehr spezielle Tipps, auf die diese Herausgeberinnen selber gar nicht gekommen wären. Und der andere Punkt, der bei mir so ein bisschen fraglich ist, ist halt dieses Migrationskriterium. Hier sind Frauen, die sind als Babys mit ihren Eltern in die USA gegangen oder die sind ihren Männern gefolgt oder die sind, um Karriere zu machen im Sport oder der Wissenschaft, in die USA gegangen. Wir in Deutschland verstehen unter Migration etwas anderes, nämlich da ist meist ein sehr schweres Schicksal, Integrationsproblematik, viele, viele Hürden, die da liegen. Und die machen ja dann solche Lebensläufe auch besonders. Und das ist hier einfach viel weniger der Fall. Das Kriterium ist ein bisschen beliebig.
Das ist ein interessanter Punkt. Ein anderer ist, diese vielleicht etwas dürren lexikalischen Texte sind ja sehr, sehr üppig bebildert. Wir haben wirklich großflächige, so ein bisschen Andy Warhol-mäßige Illustrationen von mehr als 70 Illustratorinnen übrigens. Also jede dargestellte Frau bekommt auch ein eigenes Bild. Wie hat Ihnen das denn gefallen?
Also ich finde es so interessant, man liest 70 Illustratorinnen, dann macht man so einen großen Durchblätterer durch dieses Buch und denkt, wie viele sind das? Maximal 3. Diese Bilder ähneln sich alle auf unglaubliche Weise. Also nicht alle, es gibt immer wieder nochmal andere, aber insgesamt sind sie sehr flächig, sehr bunt, sehr plakativ, als hätte man den Illustratorin so einen Tipp gegeben, in welche Richtung das gehen soll. Und das finde ich ein bisschen schade, weil ich denke, da sind so unglaublich vielfältige Frauen und diese Illustrationen oder Bilder sind doch ein bisschen sehr ähnlich.
Bei Ihnen ist es eher durchgefallen, Herr Spreckelsen, ein letztes Wort zu den 100 Migrantinnen, die die Welt verändern.
Ich habe gerne gelesen, auf jeden Fall. Ich habe mich anregen lassen, aber ich war in den seltensten Fällen tatsächlich zufrieden mit dem, was ich da hatte. Ich hatte immer das Gefühl, es ist mir ein bisschen defizitär.
Also es ist doch jetzt schon so ein Business-Unternehmen geworden, dem vielleicht ja der Elan der ersten Bücher fehlt. 100 Migrantinnen, die die Welt verändern, von Elena Favilli. Birgit Kollmann hat übersetzt und jeweils eine zeitgenössische Künstlerin hat illustriert. Erschienen im Karl-Hanser-Verlag München, 224 Seiten, kosten 24 Euro. Und das war's für heute im Büchermarkt für junge Leser. Ich danke Silvia Schwab und Tilman Spreckelsen für ihre sachkundigen Ausführungen. Die Sendung lässt sich auf der Webseite deutschlandfunk.de nachhören, als Podcast in der DLF Audiothek und natürlich auch auf Spotify. Die Moderation hatte Tanja Lieske. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und verabschiede mich mit den besten Wünschen für ein schönes Wochenende.